Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich möchte jetzt im Folgenden als Übergang zwischen dem Rückblick und der Debatte über die Perspektiven einige Einsichten und einige Aufgaben formulieren, die man nach 20 Jahren Arbeit der Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen verstehen kann. Vier Einsichten. Was hatte man lernen können über die größte Geheimpolizei der Welt, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung? Nach Jens Wieseke kamen ja auf 77 DDR-Bürger ein Polizist oder Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Erstens, man hatte lernen können, wie eng die Stadtsicherheit an die Partei gebunden war, das Verhältnis zur Direktive aus Moskau, die große Macht und den Einfluss in den Untersuchungshaftanstalten, die operative Psychologie, mit der Menschen beeinflusst und zersetzt werden. Deshalb musste in den vergangenen Jahren stärker der Blick auf die Gesamtheit des Diktatursystems, also SED und Massenorganisationen, gerichtet werden. Frau Aberg hat das schon ganz deutlich angesprochen. Und aus diesem Grund gibt es ja auch die parlamentarische Initiative seit gestern, um hier den Blick weiterzumachen über das Wirken der Stadtsicherheit hinaus. Das Zweite, aus dem Staatsunterlagengesetz und dem Umgang damit auf Landesebene kann man lernen, dass eine Bevölkerung sehr wohl verantwortlich mit Geheimdienstunterlagen und mit Mitarbeitenden eines verhassten und endlich aufgelösten Geheimdienstes umgehen kann. Auch die Möglichkeit, dass Verantwortliche in Publikationen und Ausstellungen offen beim Namen genannt werden können, gehört dazu. Bis heute gibt es ein ungebrochenes Interesse an der Aufklärung und an Informationen. Das Dritte, die Einrichtung der Behörde der Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen war vor 20 Jahren eine Antwort auf eine immer noch neue historische Situation. Die Menschen wollten rehabilitiert werden, verstehen, aufklären und nicht ad acta legen. Ein neuer Anfang sollte angestrebt werden. Seilschaften sollten keine Chance haben. In der Landesregierung, beim Landtag und in der Staatskanzlei waren in Sachsen-Anhalt bis 2006 ungefähr 130.000 Mitarbeitende überprüft worden. Davon waren 94% nicht Stasi belastet, aber 6% doch. Und von diesen 6% wiederum sind 60% weiter beschäftigt worden nach Einzelfallentscheidung. Ungefähr ein Drittel ist aus dem Dienst entlassen worden. Da kann von Siegerjustiz nicht die Rede sein. Die strafrechtliche Verfolgung ehemaliger Verantwortlicher fiel milde aus, auch die. Der Wunsch aber nach Aufarbeitung blieb. Dies lässt sich verstehen aus der nicht vorhandenen Öffentlichkeit in der DDR. Zu lange war zu vieles verschwiegen worden. Die Massenvergewaltigungen der Roten Armee, die sowjetischen Militärtribunen, die Verfolgung von Sozialdemokraten, Christen, Zeugen Jehovas, andersdenkender Schüler und Ausreisewilliger. Die meisten Menschen in der ehemaligen DDR haben in ihrer Familie, in ihrer Biografie eine Geschichte, die erst seit 1989 offen erzählt werden kann. Sei es eine Geschichte von Betroffenen oder auch von Verantwortlichen. Die Behörde des Bundes und der Landesbeauftragten, die Opferverbände, die Archive haben hier viel beigetragen und werden diese Aufgabe noch lange wahrnehmen, zur Klärung von Biografien beitragen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit, zu der Zeitzeugenberichte und Forschung gehören, legt Zeugnis ab von Repression, aber auch von Opposition und Widerstand. Und viertes, die Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen ist Ansprechpartnerin auch für die ehemaligen Mitarbeitenden der Stadtsicherheit. Das haben Sie auch angesprochen vor Arbeit. Damit wurde eine Behörde geschaffen, die ehemals Betroffenen hilft, ihre Rechte wahrzunehmen und berät. Gleichzeitig steht sie für ehemals Verantwortliche zum Gespräch und zur Beratung zur Verfügung. Ich halte es für ein sehr gutes Zeichen, dass dies bis heute, insbesondere auch von den Opferverbänden, so akzeptiert ist. Zu den Aufgaben. 20 Jahre Behörde der Landesbeauftragten. Erstens, es geht immer noch darum, die unmittelbaren Folgen der Diktatur zu lindern, politisch Verfolgte zu rehabilitieren, Betroffene zu betreuen, die unter Folgen leiden die Rückgabe von widerrechtlichen Eigenmitteln, soweit es möglich ist. Davon ist schon vieles getan. Vieles aber ist noch offen. Im Nachgang zu unserer Tagung im Februar zu Fragen der gesundheitlichen Folgeschäden nach politischer Verfolgung in der DDR wenden sich Betroffene an uns und berichten erstmalig über das Erlebte. Bei dieser Tagung berichtete Professor Freiberger aus einer Studie in Greifswald, dass die Dunkelziffer der von Verfolgung Betroffenen enorm ist und das Verhältnis von sprechenden Opfern zu stummen Opfern, die also nicht über Verfolgung berichten, ist 1:7. Zunehmend kommen Folgeschäden auch bei Angehörigen und in der nächsten Generation zur Sprache. Hier braucht es die Verantwortung und damit die praktische Antwort der Gesellschaft. Es wäre ein verheerendes Zeichen, wenn Folgen politischer Verfolgung zum Privatproblem Einzelner erklärt würden. Sie brauchen Anteilnahme, Betreuung und öffentliche Anerkennung. Zweitens, es gibt keine starke Tradition des ehrlichen Gesprächs zwischen ehemaligen Gegnern. Aber für Demokratie braucht es Menschen, die Demokratie können. Dazu gehört Mitmenschlichkeit, Kommunikation, Ehrlichkeit, Verständnis und Klarheit. Meine Hoffnung ist, dass möglicherweise in Zukunft in repräsentativer Weise moderierte Gespräche möglich sein können. Roland Jahn hat ein solches Gespräch vor einem Jahr in Gera geführt. Dies wäre ein Qualitätssprung. Drittens, die Überprüfung auf Stasi-Mitarbeiter im öffentlichen Dienst von Abgeordneten und in Aufarbeitungszusammenhängen sei hier genannt, als Maßnahme zur politischen Hygiene. In den 1990er Jahren hat dies eine wesentlich größere Rolle gespielt als heute und schlägt sich so auch in den Tätigkeitsberichten nieder. Sicher werden wir im Zusammenhang mit den anstehenden Kommunalwahlen hier eine Diskussion zu führen haben. Viertens, die Aufarbeitung ersetzt die fehlende Öffentlichkeit in der DDR. Die Informationen über die politische Repression der Jugendhilfe, die Instrumentalisierung der Justiz und der Bildung verändern den Blick auf die DDR wesentlich. Und damit soll die Aufarbeitung das verordnete Geschichtsbild der SED korrigieren helfen. Wir wollen erfahren, wie es wirklich war. Fünftens, es braucht über die Einzelinformationen, über die DDR hinaus Weltbilder, in die die verschiedenen Aspekte der DDR eingeordnet werden können. Viele sagen, das ist noch alles nicht so schlecht gewesen in der DDR. Damit sagen sie mehr über sich selbst als über das politische System. Jenseits der Diskussion um den eigenen Aufenthaltsort in der DDR und die Frage, ob das jeweils der richtige war, braucht es aber auch politische Bildung mit dem Ziel, die beiden Extreme der DDR-Erinnerung einordnen zu können. Zu verstehen, dass es zur Diktatur gehört, dass es vielen gut geht, und dass gegen jeden, jederzeit aus politischen Gründen Maßnahmen ergriffen werden können. Frenkels Doppelstaatstheorie könnte an dieser Stelle weiterhelfen. Sechstens, den Zusammenhang zu verstehen zwischen der ersten und der zweiten Diktatur. Dabei geht es nicht um Verharmlosung oder Relativierung, sondern darum, dass die DDR im Zusammenhang mit den Kriegsfolgen der sowjetischen Einflussnahme und des Kalten Krieges verstanden werden muss. Bei vielen Betroffenen beginnen die familiären biografischen Brüche in der Kriegszeit. Siebtens, das Gedenken an die Toten und an die Opfer. Sie sollten verschwiegen werden und damit namenlos gemacht. Dies ist aus Gründen der Menschenwürde zu verhindern. Meiner Vorgängerin Ella Aber ist an dieser Stelle insbesondere zu danken, dass sie sich um die Opfer der SDZ und der sowjetischen Militärtribunale verdient gemacht hat. In Zukunft wird es darum gehen, neue Formen des Gedenkens und der Anteilnahme zu entwickeln. Dazu gehört auch die Gedenkveranstaltung an das Jämmerich morgen im Magdeburger Landgericht. Und als letzten Punkt nenne ich die Anteilnahme, den Trost und die Frage. In vielen Gesprächen habe ich erlebt, wie wichtig dies ist. Verfolgte müssen ihre Erinnerungen aushalten. Herr Rink Gestatten Sie mir dieses persönliche Wort, Ihre Schilderungen, Ihre eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit Ihrem Bußwort zum Satan um 4 Uhr. Darauf möchte ich noch einmal eingehen. Da haben Sie gesagt, bei der Vorbereitung des Bußworts auf die Tagung zu den gesundheitlichen Folgeschäden, da sind bei mir alle gesundheitlichen Folgeschäden wieder aufgetreten, da habe ich das plötzlich wieder gemerkt. Sie müssen damit leben. Ihre Angehörigen müssen damit leben. Mit all dem, was Sie betrifft, was Sie vielleicht auch verändert hat, was bei Ihnen in lebhafter Erinnerung vorhanden ist. Sie bringen die Kraft auf und tragen damit wesentlich zu einer friedlich gebliebenen Revolution bei. Ich wünsche mir in der nächsten Zeit und in der öffentlichen Diskussion viel mehr Fragen als Behauptungen. Das statische Festhalten an Positionen, seit 25 Jahren geht es so, das wird uns nicht weiterführen. Fragen aber eröffnen Gespräche. In der Spendaldebatte der Volksstimme vermisse ich diese grammatische Form, die eine Haltung von Anteilnahme und Interesse am anderen bekundet. Damit könnte auch ein Miteinandersprechen der verschiedenen Erinnerungsgruppen beginnen. Insofern ist es auch weiterhin Aufgabe der Landesbeauftragten zuzuhören, zu fragen, zu informieren, zu erinnern, zu widersprechen, aufzuklären und sachgemäß zu informieren, zu argumentieren und zu informieren. Ich bedanke mich im Namen der Behörde und sicher auch vieler Bürgerinnen und Bürger, die in den letzten Jahren in Kontakt waren mit der LSTU, für Unterstützung und Weggemeinschaft und freue mich auf weitere konstruktive Zusammenarbeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.